Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe. Heute ist der Sonntag quasi Modo Geniti. Wer hat das Großlatinum? Trauerspiel, ich wechsle die Gemeinde. Die Neugeborenen, richtig. Fast richtig. Sebastian? 2+. Das ist der Sonntag nach Ostern. Und die Kirchenväter, hätte ich jetzt fast gesagt, die sich das überlegt haben, das Kirchenjahr, haben sich da auch was bei gedacht. Das ist der erste Sonntag nach der Auferstehung. Das ist der erste Sonntag noch vor Pfingsten übrigens. Das ist ja traditionell das Datum, an dem die Gemeinde gegründet wurde. Der erste Sonntag, an dem wir Gott feiern, Gottesdienst feiern. Du bist ein wahrer Christ. Du möchtest einfach nicht, dass ich rumlaufe, oder? Okay, ich habe es begriffen. Die erste Reaktion auf die Kernlehre des christlichen Glaubens, die Auferstehung. Wie die neugeborenen Kindlein. Es ist auch der Sonntag, an dem ich vor 29 Jahren getauft wurde. Und es ist auch der Spruch, also dieser Vers, über den wird oft gepredigt an diesem Sonntag, der sozusagen als der adäquate Text für diesen Sonntag, wie die neugeborenen Kindlein gesehen wird. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch selbst, Gottes Gabe ist. Ich vermute bis heute, dass mein Pastor, der mich damals getauft hat, diesen Text nicht deswegen für mich ausgesucht hat. So viel tiefer hat er mir mit Sicherheit nicht zugetraut, mit Recht, zumindest damals. Sondern weil er fand, der Junge ist ein bisschen übermütig. Und das ist wichtig für den zu begreifen, aus Gnade ist er gerettet. Nicht, dass ich das begriffen hätte. Es geht nicht um dich, es geht nicht um deine eigene Kraft. Das war, glaube ich, das, was mir mein Pastor damals mit auf den Weg geben wollte. Er sagte, wenn dein Glaube, den du hier zelebrierst und den du bekennst in der Taufe, Bestand haben soll, dann musst du, Roger Schwarz, das verstehen. Gerade du, bei deiner Persönlichkeit. Es gibt andere, für die es das vielleicht nicht. Ich habe über diesen Text naturgemäß etwas intensiver nachgedacht und fürchte, dass entweder mein Pastor Unrecht hatte oder ich ihn falsch interpretiert habe. Denn das, was Paulus hier sagt, ist eigentlich die Zusammenfassung dessen, worum es im christlichen Glauben geht. Nicht mehr und nicht weniger. Mir hat mal jemand gesagt, ich glaube, das war in Afrika, Roger, du musst dir das Leben so vorstellen. Es gibt da ganz unten, da wo nichts mehr ist, da wo du, wie du schon sagtest, keine Kontrolle mehr hast, wo dein Leben aus den Fugen ist, egal was du getan hast. Da gibt es da ganz unten etwas und das heißt Gnade. Das ist das Fundament des Lebens. Das Fundament des Seins ist Gnade. Das ist das, was der an Gott glaubt, worauf der vertrauen darf. Es ist nicht freier Fall, es ist nicht Verderben, es ist nicht, ich zerschelle irgendwo, es ist nicht Angst, die nie vorbeigeht, es ist nicht etwas Negatives, sondern da ganz, ganz unten, das ist Gnade. Du kannst nie tiefer fallen als in die liebenden Hände Gottes, hat mal eine Schriftstellerin namens Madeleine Longue gesagt. Egal, wohin du fällst. Das ist der Glaube, der ganz unten. Das Fundament, das Betonfundament, das ist Gnade. Und aus diesem Fundament kommen drei Säulen. Glaube, Hoffnung, Liebe. Schön gesagt, aber was ist Gnade eigentlich? Ich bin ja Jurist, ne? Gnade ist ungerecht. Sorry. Und wir brauchen das Recht. Nicht nur, weil ich damit mein Geld verdiene. Das ist ein wesentlicher Aspekt natürlich. Sondern ohne Gerechtigkeit, ohne klare Regeln, wie Dinge zu bewerten sind, hätten wir ein großes Problem. Und die Bibel sagt an einer Stelle, wir brauchen das alles nicht mehr, wenn wir uns lieben. Ich habe Conny zu Besuch und wir haben uns gestern darüber unterhalten, dass Familienrichter gerne sagen, dass man am Anfang einer Beziehung gleich schon mal sagen sollte, wem welche Tasse gehört. Damit man, wenn man sich dann trennt, Entschuldigung, aber es war ein schönes Beispiel, keinen Streit hat. Das tut man nicht. Warum eigentlich nicht? So furchtbar unromantisch, oder? Stell dir mal vor, frisch verliebt und so, das ist meine Tasse, kann ich mal eben meinen Namen einsetzen? Scheint nicht angemessen zu sein. Aber das ist schön. Ihr müsst es nicht tun. Aber das ist genau der Punkt. Wenn du liebst, dann brauchst du das nicht, weil dann gibst du im Zweifel, solange du liebst, dann gibst du auch deine Tasse gerne weg. Problem ist, wenn du aufgehört hast damit und dich trennst, dann gönnst du dem anderen unter Umständen nicht mehr so viel. Aber die Maßstäbe verändern sich tatsächlich. Wir brauchen in vielen Bereichen des Lebens klare Regeln, gerechte Regeln. Am deutlichsten ist mir das mit meinen Kindern geworden. Meine Güte, spielt Gerechtigkeit da eine Rolle. Nicht, dass die Definition der Gerechtigkeit meines Sohnes unbedingt das wäre, was meinem Studium standhalten würde. Ja? Weil er im Prinzip immer mehr will als seine Schwester. Aber nicht zu kriegen, was er haben will, ist ungerecht. Also das Thema Gerechtigkeit ist ein unheimlich wichtiges in unserem Leben. Und Gnade hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Gnade widersteht der Gerechtigkeit. In jedem Rechtssystem der westlichen Welt, ich weiß jetzt gar nicht, wie das in der islamischen Welt ist, aber gut, man kann ja auch nicht alles wissen, jedenfalls in den modernen Demokratien gibt es in der Verfassung immer den Gnadenakt. Einige erinnern sich vielleicht über diese Terroristin, den Namen habe ich jetzt schon wieder vergessen, das ist 2 Jahre her oder so, die begnadigt werden sollte von dem damaligen Bundespräsidenten, falls jemand seinen Namen vergessen hat, Christian Bull. Das heißt, es ja, doch, 2 Jahre, vielleicht war es auch noch der andere. Egal. Und das ist in der Verfassung beschrieben. Du hast lebenslang, du kommst nicht raus aus dem Gefängnis und damals war das so mit diesen Terroristen, die würden immer drin bleiben. Es gibt nur eine Möglichkeit, das Recht zu überwältigen durch den Gnadenakt des Bundespräsidenten, des höchsten Organs. Seine eigene Entscheidung. Da kann also der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin oder irgendwelche anderen Mächtigen nichts zu sagen. Nur das Staatsoberhaupt hat das Recht, aus eigener Machtvollkommenheit zu sagen, jawohl, ich begnadige dich jetzt. Ich nehme dir damit deine Schuld weg, es hat sich nichts geändert, aber ich begnadige dich. Das gibt es in jeder Verfassung. Und jede Verfassung weiß auch ganz genau, was das bedeutet. Es muss erst Gerechtigkeit geschehen. Dann kann es Gnade geben. Und jede Gesellschaft weiß auch, es gäbe keine funktionierende Beziehung, die auf Gerechtigkeit aufbauen würde. Sondern die bauen auf Gnade auf. Die bauen auf Vergebung auf. Die bauen, was ist denn Gnade? Gnade ist nichts anderes, also nach unserem Verständnis, als ein Geschenk. Gnade ist etwas, was ich mir weder verdient habe, was ich eigentlich gar nicht verdient habe zunächst mal. Und was ich mir auch nicht erarbeiten kann. Was ich mir nicht durch einen gerechten Lohn, was ich nicht durch einen gerechten Lohn bekommen kann. Das ist Gnade. Das ist ein Element von Gnade. Und, deswegen steht es in der Verfassung so weit oben, es ist lebenswichtig. Diese Gnade ist lebenswichtig. Das heißt, wenn derjenige, der mir das damals beigebracht hat mit dem Fundament, dann sagt er, das, was lebenswichtig ist, was die Grundlage des Seins schlechthin ist, ist etwas, was mir geschenkt werden muss. Es gibt ein System, was dann darauf aufbaut, was dann die Gerechtigkeit zu tun hat, aber die Grundlage ist immer außerhalb meiner Möglichkeit. Ich kann nur leben, wenn mir Leben geschenkt wird, so wie es mir sowieso am Anfang mal geschenkt wurde. Sonst kann ich das gar nicht. Das Urwort, das griechische Wort für Gnade heißt, Gott, jetzt musst du mich korrigieren, wenn ich es falsch ausspreche, Charis oder Charis. Von Chara oder Chara. Stimmt das? Das heißt eigentlich Freude. Ich habe mich immer gefragt, warum der Gollwitzer, als der sein Kurzkommentar zum Lukas-Evangelium gemacht hat, das die Freude Gottes genannt hat. Ich habe mich auch immer gefragt, warum C.S. Lewis berichtet hat über sein zum Glauben kommen, als ich war von Freude überwältigt. Mich hat die christliche Freude, das war es, was mich angesprochen hat. Die Urbedeutung, die griechische Bedeutung, Grundbedeutung von Gnade ist Freude. Das heißt, das Fundament, wenn ich bei diesem Bild bleibe, ist das, ganz unten ist Freude. Gedacht sind wir dazu, fröhlich zu sein, Freude zu haben. Ein freudiges Grundgefühl zu haben. Und dieses freudige Grundgefühl können wir nicht erschaffen. Es muss mir geschenkt werden. Als ich mir Gedanken gemacht habe über diese Predigt, das ist wieder Rettung. Naja. Wie ist es denn mit der Rettung? Auf Gnade seid ihr errettet. Also ich sehe das mal so. Männer sind ja Schubladendenker. Entweder du gehörst zu der Kategorie, ich lebe jetzt so mein Leben. Ich habe keine besonderen Höhen, keine besonderen Tiefen. Es ist eigentlich ganz in Ordnung. Oder wie ein Freund von mir mal sagte, als von seiner Schwester gefragt wurde, wie geht's dir eigentlich? Sagt er, na wie meistens, ein bisschen schlechter als okay. Ich sagte, was ist das denn für eine Aussage? Sagt er, also geht's einem noch fast immer. Ganz okay, nicht besonders toll. Aber wenn ich in mich hineinhorche, bin ich rettungsbedürftig. Meine Rettung hat nur diese eine Bedeutung. Nicht? Es ist etwas schief in meinem Leben und ich muss da raus. Beziehungsweise, ja, ich muss da raus. Ich bin gefangen und kann gerettet werden. Ich bin dabei zu ertrinken, muss ich gerettet werden. Das ist Rettung, nichts anderes. Auch hier geht es wieder um das Lebensschicksal. Wenn ich zu denen gehöre, im Moment, jeder durchlebt ja Phasen in seinem Leben, der so ganz normal davor ist, ist Rettung dann mein Thema? Ist das hier mein Thema, diese Predigt? Oder du gehörst zu denen, die sind frisch verliebt oder haben gerade einen neuen Job oder haben gerade wahnsinnigen Erfolg oder haben was auch immer, die sind fröhlich, die sind, für die ist das Leben lau. Ja? Dortmund. Brauchst du da Rettung? Jesus hat ja mal gesagt, als er von den Pharisäern mal wieder gescholten wurde, dass er sich mit Zöllnern und mit irgendwelchen Verbrechern und schlechten Menschen abgegeben hat, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, aber die Kranken. Vielleicht bist du wahnsinnig gesund, bist fröhlich und das hat nichts mit Gott zu tun. Gibt häufig, super. Und wenn du dann in dich hineinhörst, brauchst du Erwartung? Glaubst du das? Oder geht dir schlecht? Schlecht geht es mir meistens, weil ich entweder Angst habe vor irgendetwas oder weil eine Sehnsucht nicht erfüllt ist. Weil zum Beispiel ein geliebter Mensch gestorben ist. Weil ich Liebeskummer habe. Weil was auch immer. Das muss nichts mit Angst zu tun haben. Es kann einfach ein Verlust sein. Und meinen Job verloren haben oder Angst davor haben. Oftmals gestehe ich mir das über eine lange Zeit gar nicht ein. Wenn ich dann in mich hineinhorche, dann glaube ich, dass das Wort Errettung was zum Klingen bringen kann. Ich glaube, was Paulus hier sagen will, auf Gnade seid ihr errettet, ist etwas ganz Einfaches. Er will sagen, in der Mitte deines Lebens kann Gott stehen. In der Mitte deiner Sehnsucht, in der Mitte der Entscheidung, die du triffst, in der Mitte der Kommunikation mit anderen Menschen, auch in der Mitte deiner Sehnsüchte und Ängste und all dessen, was dich ausmacht, kann Gott stehen. Und dann findet alles andere seinen Platz. Und das ist Gnade. Ich habe einige Monate hinter mir, also ganz persönlich, die sehr, sehr schwierig waren. Und in denen ich mehr und mehr das Gefühl hatte, dass ich die Kontrolle verliere über gewisse Bereiche meines Lebens. Und nicht so genau wusste, was passiert. Heute Morgen habe ich mich mit diesem Text noch einmal intensiv auseinandergesetzt. Und ich merkte auf einmal, ich habe da so vor mich hingebetet, dass das wieder da war. Diese Mitte war wieder da. Als ich gläubig wurde, habe ich mich nicht gerettet gefühlt. Im Gegenteil, ich habe mich immer, ich bin ja Baptist in der vierten Generation und war dann auch immer schön mit 16 Zettel verteilt für die Zeltmission und so, also ich habe das volle Programm mitgemacht. Und die schöne Lehre, die man so kennt, ist ja Sündenerkenntnis, ne? Rettungsbedürftigkeit, Bekehrung, alles ist super. Habe ich nie gehabt, ich habe einen Deal mit Gott gemacht, ich habe einen Vertrag gemacht. Das ist, damals hätte ich schon wissen können, dass ich Jurist werde. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mich schlecht, im Gegenteil. Es war einfach so, dass ich damals dachte, mir fehlt was. Etwas, was die anderen in der Gemeinde hatten und ich würde das gerne erleben und habe gesagt, Gott, ich gebe dir einen Vertrauensvorschuss und ich werde beten und Andacht halten und all diese Dinge tun und du kriegst ein halbes Jahr Zeit. Wenn ich dich da nicht erlebe, wenn ich da nicht das Gefühl habe, dass sich da wirklich was ändert bei mir, dann lasse ich das aber auch bitte sein. Das ist jetzt 30 Jahre her. Und ich predige immer noch. Also irgendwas muss passiert sein. Aber Rettung, Sündenerkenntnis, das war überhaupt nicht mein Thema. Was aber mein Thema war, tatsächlich war, dass in dem Moment, als ich mich damals hingekniet habe und dieses Gebet gesprochen habe, ich mit einem ganz komischen Gefühl wieder aufgestanden bin. Das war kein besonders euphorisches Gefühl, aber es war ein Gefühl der Veränderung. Es war, als wäre etwas, hätte sich etwas gesetzt bei mir. Und dieses, als habe sich etwas gefügt, als sei es tatsächlich so, als sei ich hier unten angekommen und es gibt so etwas, wo ich mich nicht auf Menschen, auf irgendjemanden verlassen muss oder kann, wo ich geborgen bin. Das ist wahrscheinlich das richtige Wort. Das ist, glaube ich, das, was Paulus bezeichnet als aus Gnade seid ihr errettet. Und das kann man nicht ernst genug nehmen. Du kannst den christlichen Glauben testen. Ich glaube, das darfst du. Egal, ob du schon seit 20 Jahren Christ bist oder 30 und mal wieder gerettet werden musst, weil du dein Leben aus den Fugen hast kommen lassen, oder ob du das noch nie erlebt hast. Und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert das eben nicht. Entweder es ist was Reales oder es ist eben nichts Reales. Ich kann mir auch nicht einreden, ich sei verliebt. Das ist dann schon real. Oder eben nicht. Und das ist das, was der Glaube anbietet. Im Kern. Eben. Er sagt, das ist völlig. Das hört sich jetzt kurios an. Das ist völlig in Ordnung, wenn dein Leben ab und zu aus den Fugen gerät. So ist das Leben. Fertig. Das Normale ist eigentlich nicht, dass alles gut ist. Das Normale ist, dass du eben keine Kontrolle hast. Das Normale ist eben, dass du das nicht kannst, sondern dass du das Leben nur ergreifen darfst als Geschenk. Es muss dir geschenkt werden. Du kannst es nicht festhalten. Der Mensch neigt ja zur Sicherheit. Wie viele Versicherungen haben wir abgeschlossen? Fragt euch mal, wie viele Versicherungen ihr abgeschlossen habt. Für irgendwelche Sachen, die passieren könnten. Ich habe eine der schönsten Zeiten meines Lebens in Kenia erlebt unter armen Leuten, die kannten noch nicht mal das Wort Versicherung. Wir waren froh, wenn wir am nächsten Tag genug zu essen hatten. Wir hatten eine intensive Gemeinschaft. Ich kam nach Deutschland zurück und dachte, was ist Frankfurt kalt? War ein strahlender Sommertag im August. Die Leute haben ihre Autos gewaschen. Ich dachte, was ist das hier eigentlich? Ich kam aus 16 Grad regnerisches Nairobi. Es war ganz eklig da. Aber diese innere Wärme, die fehlte. Und die fehlte deswegen, weil es uns eigentlich materiell zu gut geht, nicht? Also wir können eben Versicherungen, wir können uns ganz, ganz viel erlauben, um zu überlegen, was wohl, ob wir abgesichert sind in 20 Jahren. Oder 30 oder wie auch immer. Am Ende des Tages streitet das wieder das Manna Gottes. In der Wüste haben die Israeliten einen Tag lang ihr Essen gekriegt und mussten darauf vertrauen, dass sie es am nächsten Tag wieder kriegen. Da gab es keine Vorräte. Wenn sie sie angelegt haben, ist es verrottet. Das fällt uns unheimlich schwer. Aber das ist das, was die Bibel nun mal sagt. Sie sagt, du willst wissen, was Glauben ist, du willst wissen, was Errettung ist, bitteschön, das ist jetzt. Du kannst es nicht kontrollieren, du kannst dir diese Sicherheit nicht erarbeiten, du kannst nur empfangen. Aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Glauben ist das Empfangen können, das ist das Organ, will ich mal sagen, in Anführungsstrichen, was uns mitgegeben wurde, um das auch empfangen zu können, um das auch tun zu können. Und da, aber auch erst da, fangen dann diese vielen christlichen Dogmen und Übungen an. Ja? Man missversteht Paulus, auch Augustinus übrigens. Also wir haben ja eine Kirchengeschichte, die von Rigidität nur so strotzt. Die Katholiken haben damit angefangen und die Baptisten sind nicht viel besser. Bis heute übrigens. Im zweiten Jahrhundert, ich habe das bestimmt schon öfter mal zitiert, sagte ein römischer Philosoph über die Christen, ja, sie sündigen nicht, ja, sie machen nichts falsch, ja, ist alles schön, aber Leben tun die doch auch nicht, oder? Das ist doch fade, was die da als Leben bezeichnen. In ihren ganzen Regelwerken und so weiter und so fort. Das hier ist die Grundlage, sagt Paulus. Charis, Freude. Alles andere, das sind Übungen. Wenn ich bei der Gnade aufsetze, wenn ich diese Überzeugung erlange und auf einmal merke, hey, es verändert sich wirklich was bei mir. Dann ist das so, wie mir mal ein Freund sagte, ich sehe Verliebtsein wie ein Grundkapital. Ein großes Kapital. Es kommt darauf an, wie du damit umgehst. Denn du wirst das ein, zwei Jahre haben und dann nicht mehr. Ganz einfach. Und entweder aus diesem Verliebtsein habt ihr gemeinsam etwas gebaut, dann hält das auch, dann wächst das auch, dann trägt das auch, das ist was Lebendiges. Oder nicht, habt ihr es vergeudet, dann ist es vorbei. Und so ist das eben auch, ein schönes Bild, mit der Gnade, mit dem Glauben, die Gnade aus Glauben ergreifen. Ich fange dann an, ich habe dieses Gefühl, ich habe diese Gewissheit, auf einmal verändert sich etwas, auf einmal denke ich, wow, das habe ich, ging mir so schlecht eben noch und jetzt auf einmal geht es mir besser, wie kann das sein? Aber das kann auch wieder weggehen. Richard Rohr, der in dieser Gemeinde gerne zitiert wird, hat in seiner jungen Zeit, das hat er in einem Buch mal beschrieben, war der sehr stark charismatisch und hat Heilungsgottesdienste gemacht und alles Mögliche und sagte dann später, die Erfahrung, die wir gemacht haben, war, dass der Effekt der Heilung wieder nachließ, wenn die Nachfolge nicht da war. Wenn das Leben aus Glauben und aus Gnade nicht ergriffen wurde, wenn ich nicht meine Verhaltensweise nachhaltig auch geändert habe, dann kam auch die Symptome wieder zurück. Ein alter Freund von mir, der mittlerweile Pastor ist, war ein süchtiger Mensch. Der hat 2 bis 3 Schachteln Zigaretten geraucht, war spielsüchtig, ganz furchtbar. Der ist irgendwann gläubig geworden und wurde dann, wie ein anderer Freund mal sagte, weißt du, der ist süchtig nach Gott. Und das ist auch gut so. Und der sagte mir mal, ich habe meine ganzen anderen Süchte in der Anfangsphase, als ich so wahnsinnig euphorisch war, mit dem Glauben sein lassen können. Da habe ich 3 Monate gehabt und habe ich ganz strikt habe ich meine Verhaltensweisen geändert. Und dann brauchte ich es auch nicht mehr. Da war der Entzug durch. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Das ist der Glaube. Und das ist da, wo ich ansetzen darf. Wo ich sagen darf, was kann ich tun, um dieses Neue, um diese Gnade zu erhalten oder auch wachsen zu lassen. Da gibt es dann viele schöne Regeln und Gewohnheiten, die auch alle angewandt werden dürfen. Aber bitte auch immer nur so. Das ist dem Paulus übrigens ganz wichtig. Der Vers 9 sagt, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und nicht aus euch selbst, Gottes Gabe ist es und nicht aus Werken. Leider ist das so, dass der Ruf des christlichen Glaubens genau der andere ist. Überhaupt der Ruf des Glaubens ist der andere. Der Leute, die immer so strikt und richtig alles machen und auch ihre Finger auf sich zeigen und moralinsauer sind. Und das ist verkannt worden an der Stelle. An der Stelle ist verkannt worden, dass all diese Regeln nichts anderes als ein Korsett, als ein stützendes Korsett sind. Ich brauche das nicht, wenn ich liebe. Brauche ich nicht. Dann muss ich meine Tasse nicht beschriften. Das muss ich dann nicht. Das kann ein Korsett sein am Anfang, um mir zu helfen, aber das ist nicht mehr als das. Es ist immer nur eine Krücke. Hingehen soll es ganz woanders. Die Regeln sollen nur Hilfe sein, mehr nicht. Und wenn sie dir keine Hilfe mehr sind, dann lass sie sein. Du kannst nicht tiefer fallen als in die liebenden Arme Gottes. Werde nicht moralinsauer. Denn dann verlierst du die Freude, dann verlierst du die Gnade, dann verlierst du dieses Grundgefühl. Wenn du einen Christen siehst, der dir verknittert und verknarrt vorkommt, dann weißt du jetzt schon, irgendwas ist da nicht richtig. Das ist das, was wir tun können und müssen, aus Glauben. Einfach mehr nicht empfangen und der Rest wird sich schon zeigen. Das ist auch bei jedem anders. Und das nicht aus uns selbst, Gottes Gabe ist es. Und das ist das letzte, genauso wichtige. Der Punkt ist, dass es weitergeht, dass ich in die Lage versetzt werde, auf dieser Basis aufzugeben. Da fällt einem ja schnell der Krankenschwestern- oder Krankenhelferkomplex ein. Ne? Viele Christen leiden darunter übrigens. Ich muss gut sein, ich muss helfen, ich muss von mir weg, das ist Sünde überhaupt, Bedürfnisse und dies und das und ich muss helfen, ganz selbstlos. Und nach 15, 20 Jahren breche ich dann zusammen. Weil ich völlig vergessen habe, ich habe Bedürfnisse. Das, was ich dir gebe, was ich den anderen, wo ich immer achte auf den anderen, das brauche ich genauso selber. Aber das habe ich mir nicht eingestanden, ich dachte, das wäre sogar falsch. Nein, das muss zuerst kommen. Zuerst kommen muss das. Und dann bin ich in der Lage, aufgrund dieses Fundamentes weiterzugehen und zu geben. Und bitte auch nur in dem Umfang, in dem es mir gemäß ist, nicht unmäßig. Es muss immer eine Balance geben. Ich muss mich auch hinsetzen dürfen und mal auftanken dürfen und mal nachfragen dürfen, was brauche ich jetzt eigentlich mal wieder. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott mir schon zeigen wird, auf welchen Menschen ich zuzugehen habe und um wen ich mich wirklich mal kümmern muss. Ich bin genauso fest in Überzeugung, es ist eigentlich wurscht, ob das einer ist oder 150, wir sind 7 Milliarden. Was macht den Unterschied? Das kann nicht, die Quantität kann nicht der Punkt sein. Der Punkt kann sein, dass ich einen, erstmal nur einen, unter Umständen so tun kann, wie es kein anderer kann. Und dass ich da vielleicht ein bisschen getriezt werde von Gott, dass ich das vielleicht mal tun soll. Aber wenn ich das tue zum Selbstzweck, wenn ich das tue, ein guter Christ hat das zu tun, dann bin ich verloren, vorbei. Zumindest vorläufig, weil es kann nur fallen. Aber trotzdem ist das das Letzte. Das ist das, was dann auch Befriedigung schafft. Was dann auch, als ich vorhin dieses Lied gehört habe mit dem Tempel, das ist ja mein Lieblingslied, habe ich gedacht, ja, eigentlich brauchst du nicht mehr predigen. Das ist eigentlich alles. In der Gemeinschaft, Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Gemeinsam. Ich finde das wunderschön. Und ich finde das schon seit irgendwie, keine Ahnung, 30 Jahren. Mindestens. Über 30. Das ist das, was wir einander geben können. Und wir können das wirklich einander geben. Denn der geistliche Aspekt, es gibt ja diesen seelsorgerlichen Aspekt, das ist erstmal ein therapeutischer Aspekt. Ja, der hat noch nichts mit Jesus oder Gott oder so zu tun. Dass ich einfach jemanden sehe, das insofern vielleicht was mit Gott zu tun, dass ich offen werde, überhaupt den anderen zu sehen so. Und auch zu erkennen, okay, ich bin vielleicht derjenige in all meiner Unvollkommenheit, der hier dran ist. Aber denn trotzdem ist das eigentlich seelsorgerliche, das therapeutische, nichts spezifisch Christliches oder Gläubiges oder mit Autorität von oben ausgestattet ist. Aber das einander, aufeinander achten, dass auch auf mich geachtet wird, dass ich mich darauf verlassen darf, obwohl ich mich gar nicht verlassen kann, aber dass ich darauf hoffen darf, tatsächlich hoffen darf, ja, dass irgendjemand, von dem ich das gar nicht erwartet hätte, mich auf einmal anruft unter Umständen. Oder irgendetwas in mir sieht, was ich eigentlich verborgen halten wollte. Das ist das, was wir christliche Gemeinschaft nennen. Oder was überhaupt gläubige Gemeinschaft nennen. Und das ist das, was ich so verstehe, was der Tempel ist, in dem wir gebaut werden wollen. Das ist das, was christliche Gemeinschaft dann ausmacht. Das ist nicht unbedingt Sympathie oder Freundschaft, tolle Leute. Nein, das ist genau das. Dieselbe Erfahrung, dass ich aus Gnade errettet bin durch den Glauben. Und dass daraus tatsächlich Dinge erwachsen. Amen.